Ja, Tag auch. Es ist Mittwoch, der 18. Juni und das bedeutet für uns HSV-Fans eigentlich ein schöner Tag, denn es bedeutet, die neue Saison startet für unsere Mannschaft. Heute Nachmittag gegen 15 Uhr soll das Training beim Hamburger Sportverein beginnen und wir können uns endlich wieder auf Fußball konzentrieren und das möchte ich eigentlich auch tun, wobei ihr werdet merken im Laufe dieser Podcast-Folge, dass wir an auch anderen Themen neben dem Fußball nicht drum herum kommen. Ich möchte aber über den HSV und über den Start in die neue Saison jetzt sprechen mit meinem guten Freund und mit unserem Fußballfan Marc. Herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Marc, ich habe mir zwei Namen notiert, über die ich sprechen möchte. Zwei Fußballnamen, die in den letzten Tagen durch die Presse gingen und wo ich nicht genau weiß, wie ich darüber denken soll. Lasogga ist der erste Name. Jetzt bekommt man ja mit, dass es ein Ringen gibt zwischen Hertha BSC Berlin und dem Hamburger Sportverein. Und jetzt wurde typisch HSV ja auch wieder so ein paar Interner schon wieder preisgetreten. Man weiß jetzt, was er verdienen soll im Jahr und welche Ablöse er kosten soll und, und. Und man bekommt so das Gefühl, dass die Presse es ganz toll finden würde, wenn Lasogga zum HSV zurückkommt. Wie denkst du denn darüber?
Ja, ich glaube, er war sicherlich einer der Lichtblicke der letzten Saison. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, der hat 13 Tore geschossen, war auch viel verletzt. Also ich halte ihn jetzt nicht für diesen Überstürmer und Heilsbringer, der den Unterschied machen könnte. Aber von allen, die wir jetzt, sag ich mal, zur Verfügung stehen hatten in der letzten Saison, war er sicherlich einer der Leistungsgaranten. Insofern finde ich das gut und würde es befürworten. Auf der anderen Seite, sollte es nicht klappen, halte ich das auch nicht für einen Beinbruch. Mit Mitteln, die jetzt vielleicht zur Verfügung stehen und Ressourcen und auch mit der neuen Perspektive, die man Spielern bieten würde durch die Strukturreform und neues Management, würden wir bestimmt auch einen anderen guten Stürmer finden. Fakt ist, wir brauchen im Sturm Alternativen. Nämlich da hat es letztes Jahr ja wirklich gehapert.
Ja, neben Rudi, der ja zurückkommt.
Ja, das würde mich freuen, wobei auch er muss erstmal noch beweisen, dass er eine richtige Alternative und ein guter Stürmer ist. Er hat in seiner ersten Saison im HSV sicherlich das eine oder andere Tor geschossen. Das
war 12.
Gut. 12. Also, aber haben wir den so hoch gelobt wie Lasogga? Das war nur ein Tor weniger. Nein, haben wir nicht. Ist auch ein anderer Typ. In Hannover hat er sich auch nicht wirklich durchgesetzt, außer den ersten Einpassspielen. Also, für mich sind das alles noch nicht so die richtigen Lösungen, aber auf der Position müssen wir was tun, das ist mal Fakt.
Aber du hast eben gesagt, du würdest dich freuen, wenn Lasogga beim HSV spielen würde in der kommenden Saison oder in den nächsten Jahren. Aber hast du auch mitbekommen, dass Hertha BSC Berlin da 10 Millionen aufruft als Ablöse, obwohl der ja nur noch ein Jahr Vertrag hat? Und was ich noch viel schlimmer finde, muss ich sagen, überall steht, dass der ein Jahresgehalt von 3 Millionen bekommen soll, weil das Jahresgehalt von Hertha BSC Berlin von 2,5 Millionen hat er ja abgelehnt. Und wenn wir einen Stürmer verpflichten würden, der uns im Jahr 3 Millionen kostet und dann noch ein Lasogga, der jetzt irgendwie international ja auch nun kein großer Name ist, aber würde das damit nicht auch dieses gesamte Gehaltsgefüge, also alles das, wofür auch HSV Plus gestanden hat, dass man sagt, man will einmal einen Reset-Knopf drücken und will wieder ordentliche Strukturen einführen, würde man das nicht sofort mit der ersten Spielerpersonalentscheidung wieder völlig in die Tonne treten?
Also ich bin kein Experte, was Gehaltsstrukturen angeht. Weiß jetzt nicht, ist 3 Millionen viel oder wenig. Ich denke mal schon, das ist am oberen Ende. Wie gesagt, ich habe es ja eben gesagt, ich fände es gut, weil er war ein Lichtblick letzte Saison, aber nicht um jeden Preis. Denn dafür hat er jetzt mit 13 Toren und wie gesagt, auch weil er auch ein Stück weit verletzungsanfällig war, jetzt nicht überzeugt, dass ich sage, um jeden Preis. Natürlich pokert Hertha BSC gerade. Die haben viel für Ramos, glaube ich, bekommen, der nach Dortmund gegangen ist, wollen jetzt nochmal Kasse machen mit Lasogga. Dann ist ja im Gespräch, dass die vielleicht Scalebrett behalten, dass das irgendwie verrechnet wird. Also ich glaube, das sind die ersten Zahlen, die da auch, sag ich mal, aus verhandlungstaktisch lanciert worden sind. Ich glaube nicht, dass am Ende des Tages der 10 Millionen kosten wird. Was das Gehalt angeht, kann ich mir eigentlich kein Urteil erlauben. Natürlich ist 3 Millionen Euro eine Menge Geld, aber dafür würde ich nun auf alle Fälle mehr als 13 Tore erwarten.
Aber wir reden schon wieder über diese Gehaltsstrukturen und über interne Dinge. Es ist nicht furchtbar, dass wir auch nach diesem Entscheid der Mitgliederversammlung, dass das immer noch so durchsickert, wobei man natürlich zur Ehrenrettung der neuen Struktur sagen muss, dass die ja noch gar nicht in Kraft ist. Die beginnt ja erst ab 1.7. Aber mir kam in den letzten Wochen schon wieder viel zu viel Stoff in den Medien auf und natürlich als Höhepunkt heute am 18., Mittwoch den 18., das große Interview mit Herrn Kühne im Hamburger Abendblatt. Mann, der HSV schießt sich weiterhin selbst ziemlich ins Bein, oder? Wie verfolgst du das?
Also über Kühne können wir gleich nochmal separat sprechen. In diesem Fall, was da in den Magel, in die Presse durchleckt, kann es sein, also natürlich überrascht mich das auch immer wieder, weil das schon verwunderlich ist, dass immer so viele Details dann rauskommen. Auf der anderen Seite weiß ich dann auch nicht immer, kommt das wirklich vom HSV, weil da gibt es ja ganz viele Parteien. Da gibt es dann den Berater oder die Beraterin, das ist ja die Mutter von Lasogga, da gibt es dann den Preetz von Hertha und aus dem Hertha-Umfeld, wo auch Informationen vielleicht gestreut werden. Mhm. Also es ist nicht immer zwingend, sag ich mal, hausgemacht und vom HSV. Wobei ich da jetzt auch nichts ausschließen will, in der Vergangenheit wurde da ja sehr viel geplaudert. Ja, und das Thema Kühne sehe ich extrem kritisch, die Äußerung heute im Abendblatt. Also auf der einen Seite bezieht er ganz klar Stellung zu einem leitenden Angestellten in einer Kapitalgesellschaft, in einer AG, in der er sich jetzt beteiligen möchte, nämlich zu Herrn Slomka. Auf der anderen Seite betont er immer wieder, er möchte keinen Einfluss nehmen. Das passt irgendwie nicht zusammen. Und ich finde es einfach unglücklich, wie in der Öffentlichkeit hier Leute ihre Gedanken preisgeben. Finde ich unprofessionell.
Glaubst du, dass sich das am 1.7. ändern wird?
Ja, das ist die große Frage. Also Herr Kühne, habe ich großen Respekt vor seinem Lebenswerk und seiner Leistung, aber das ist sicherlich auch ein Machtmensch, eine große Persönlichkeit mit auch ein Stück weit Geltungsbedarf. Ich weiß nicht, der wird sich nicht den Mund verbieten lassen und wird antworten, wenn er gefragt wird. Also ich glaube, das wird sich nicht ändern an der Front. Was die Kommunikation aus dem Vorstand oder aus der Führung des HSVs angeht, könnte ich mir schon vorstellen, dass dort, was die Kommunikation angeht, in Zukunft ein etwas anderer Wind wehen wird. Einfach weil der Kreis derer, die informiert sind, involviert sind, einfach ein anderer ist, kleiner ist und vielleicht auch etwas professioneller dann arbeitet.
Aber das, was wir in den letzten Tagen und Wochen erleben mussten, auch mit relativ vielen Interviews, die Herr Gernandt gegeben hat, mit auch ja teilweise, ich sag jetzt mal, sehr medienwirksamen Ausrichtungen, wie zum Beispiel auch, dass er gesagt hat, die muss jeder Stand umgedreht werden und auch der Trainer steht da unter Beobachtung und. Das ist halt auch unglücklich, ne? Und diese Eigentore hätte man sich mal schenken können jetzt. Weil ich glaube, dass ich habe ja auch am 25. Mai für HSV Plus gestimmt und eine ganz große Motivation und Beweggrund war ja genau das, dass wir solche Aussagen in der Presse in Zukunft nicht mehr lesen müssen.
Richtig, aber man muss jetzt auch mal die Situation betrachten. Es gab einen riesen Veränderungsprozess, wurde jetzt beschlossen vom HSV. Und dann gibt es jetzt 2 Monate oder 6 Wochen Pause, bis man darüber sprechen kann. Und das Interesse ist groß, das spricht ja auch für die Emotionen, die hier für den HSV in der Stadt herrschen. Und der einzige Ansprechpartner, sag ich mal, aus der neuen HSV-Welt war halt Herr Gernandt und Aufsichtsratsvorsitzende. Insofern finde ich das nicht so schlimm, dass er da auch publik geworden ist und das berechtigterweise auch Fragen beantwortet, die im Raum stehen und die muss ja auch irgendwie handlungsfähig sein. Was mich dann so ein bisschen stört oder wo ich es differenziert betrachte, ist, was wird denn da preisgegeben? Und da, finde ich, muss man dann einfach vorsichtig sein. Aber ich glaube, auch da wird gelernt und wenn jetzt mal der Beiersdorf da im Amt ist und offiziell anfängt, dann wird sich das auch wieder ändern.
Gut, Spieler. Ich wollte ja eigentlich über Spieler sprechen. Wir haben über Lasogga gesprochen. Jetzt haben wir die andere tolle Personalie, die uns in diesem Sommer verfolgt hat, Hakan Çalhanoğlu. Die neueste Nachricht, er wird ja heute nicht beim Training mit dabei sein, weil er jetzt 4 Wochen krankgeschrieben worden ist, weil er ja psychologisch jetzt mit diesem Druck nicht klarkommt. Mein Gott, da fallen mir so viele Dinge ein, die ich jetzt ins Mikrofon brüllen würde, aber ich versuche ruhig zu bleiben und frage dich einmal, wie denkst du denn über diese Situation?
Also ich habe dafür vollstes Verständnis. Nein, also ich finde das natürlich auch eine Katastrophe und ja, und unprofessionell und bin einfach auch maßlos enttäuscht. Auf der anderen Seite, sag ich mal, ist das Geschäft Fußball, da wird nicht immer mit sauberen Mitteln gespielt. Wir werben ja auch Leute mit laufenden Verträgen bei anderen Vereinen ab, wie jetzt auch unseren Vorstandsvorsitzenden oder unseren jetzigen Sportdirektor. Und vielleicht gehört das alles ein bisschen dazu. Mir, auf der einen Seite habe ich dafür überhaupt kein Verständnis, kann es auch überhaupt nicht vereinen mit meinen Moralvorstellungen. Auf der anderen Seite ist es dann vielleicht die bittere Erkenntnis, das gehört in diesem Millionenspiel Fußball halt auch dazu.
Aber ich muss da jetzt mal reingrätschen, weil ich hoffe, dass es mir gelingt, jetzt meine Gedanken in 2-3 Minuten zu komprimieren. Aber du bist in deinem Berufsleben Arbeitgeber, ich bin in meinem Berufsleben Arbeitgeber, und wir sehen, dass wir immer mehr Probleme haben in der Gesellschaft, die wegen Burnout oder wegen, ja, anderen Dingen, dass sie einfach psychologisch nicht mehr in der Lage sind, den Druck bei der Arbeit aufrechtzuerhalten und deswegen krankgeschrieben werden. Da gibt es natürlich auch eine Anzahl von Menschen, bei denen das 100% so ist, die vielleicht auch in ihrem Unternehmen gemobbt werden und so. Da ist ja jede Hilfestellung auch wünschenswert und auch gut. Aber das hier ist doch mal wieder so ein ganz klassisches Beispiel, wo ich als Arbeitgeber gerade echt kotze. Mein Herr Çalhanoğlu hat ohne Not in seinen Twitter- und Facebook-Accounts geschrieben, dass man doch Verständnis haben möge und er will da jetzt weg und er will so berühmt und gut werden wie Messi und wie Cristiano Ronaldo und kriegt ein ganz intensives Feedback zurück, das halt nicht so ist, wie er sich das wohl gewünscht hat. Und jetzt ist er krankgeschrieben. Und der Leidtragende ist ein Arbeitgeber. Das ist der Hamburger Sportverein, der aber in diesem Fall ja da überhaupt nichts für kann, aber letztendlich das ausbaden muss. Ich meine, das musste ich doch als Arbeitgeber total verrückt machen. Also mich macht's verrückt.
Ja.
Weil man kann da nichts für. Noch einmal, wenn man selber den Druck als Arbeitgeber auf diesen Arbeiter hätte aus... Also wenn man selber derjenige gewesen wäre, der diesen Druck eröffnet hätte, dann muss man sagen, okay, dann ist das halt so. Aber in diesem Fall hat doch der Hamburger Sportverein, trägt doch überhaupt 0,0 Schuld an dieser Situation, muss aber trotzdem die Zeche zahlen.
Ja, richtig, das ist scheiße, das ist unfair, das ärgert mich auch. Aber daran lässt sich jetzt nichts ändern. Das gleiche Theater gab es schon. Mit Van der Vaart, wie er sich mit dem Valencia-Trikot hat ablichten lassen. Das gleiche Theater gab es mit Lewandowski in Dortmund. Ich glaube, ich heiße es nicht gut, ich finde es total beschissen, aber es scheint dazu zu gehören. Und wir werden diese jungen Menschen und diese jungen Spieler, die auch von außen massiv beeinflusst werden, nicht ändern. So, und ich finde, je mehr man darüber redet, desto schwerer macht man es dann, den nachher auch dann zurückzukommen, weil davon gehe ich jetzt mal ganz stark aus, der wird nächstes Jahr mit der Raute auf der Brust spielen.
Darauf wollte ich jetzt hinaus. Wie würdest du mit dem Wissen, das wir haben, das ja höchstwahrscheinlich auch nur maximales Halbwissen ist, wie würdest du jetzt entscheiden, wenn du beim HSV eine Entscheidung treffen könntest, wo sollte Herr Çalhanoğlu in der kommenden Saison spielen?
Beim HSV, Punkt. Der hat einen Vertrag und darauf würde ich bestehen.
Und würdest du ihn auch spielen lassen oder wie einige, was man so im Internet liest, ja, da müsste man auf die Tribüne gesetzt werden, da müsste man die Karriere dazwischen grätschen.
Nö, wäre doch doof, wenn man ihm viel Geld bezahlt und er nicht spielen lässt. Dafür bezahlt man ihn auch. Und natürlich muss es da irgendwie eine Strafe geben und er muss da vielleicht auch mal zu Kreuze kriechen und sich entschuldigen. Aber mal ganz im Ernst, entweder man sagt, wir wollen nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten, dann verkaufen, Gewinn maximieren und nach einer Alternative suchen.
Aber diese Möglichkeit gibt's doch kaum, ne? Weil Thomas van Heesen hat nach der Mitgliederversammlung gesagt, dass er definitiv nächstes Jahr spielen wird, dass man auf zu keinem Geld der Welt ihn abgeben wird. Ich finde, dadurch macht sich ein neuer Aufsichtsrat, wenn du so nach vorne prescht und gerade in Thomas van Heesen, der für diese Fußballkompetenz im neuen Aufsichtsrat steht, wenn du dich schon so äußerst in den Medien, dann darfst du eigentlich kaum zurückrudern, auch wenn sich das finanziell noch lohnen würde, weil du dich sofort wieder angreifbar machen lässt. Dass du dich sofort angreifbar machst.
Ja gut, aber Çalhanoğlu liefert ja jetzt die Argumente. Da kann man zurück, wenn jetzt der Preis stimmt und die entscheiden sich jetzt am Ende doch dafür, ihn gehen zu lassen und dafür zu kassieren. eine Ablöse von Leverkusen, dann muss man sagen, das war im besten Interesse des Vereins, weil, wie er ja durch seine Verhalten schon gezeigt hat, hätte der, wer weiß, was der die nächste Saison hier gewesen wäre, lässt er sich dann weiter krank schreiben. Also ich glaube, da kann man nochmal 180 Grad sich wenden.
Okay, abschließend, wir haben uns ja irgendwie alle gefreut, wir HSV-Fans, besonders nach der Mitgliederversammlung, dass wir jetzt in der Hoffnung waren, in der nächsten Saison sprechen wir nur noch über Fußball. Heute startet das Training der HSV-Mannschaft und wir reden doch wieder über diese ganzen Baustellen, über die wir jetzt gerade die letzte Viertelstunde gesprochen haben. Bist du da auch so ein bisschen ernüchternd oder freust du dich trotzdem jetzt auf die neue Saison? Wie siehst du so den Start des Trainings des HSV?
Ganz im Ernst, ich wusste gar nicht, dass das heute losgeht. Für mich ist im Moment WM-Zeit. Klar ist jetzt in den Medien viel drumherum, weil es ja über Fußball und Bundesliga auch noch gar nichts zu sprechen gibt. Das wird sich jetzt sicherlich ändern. Und über alles andere mache ich mir dann nach der WM Sorgen.
Die wir erfolgreich abschließen werden, oder wie siehst du das?
Ja, also das erste Spiel macht Hoffnung und Mut und ich denke, wir werden weit kommen.
Gut, und mit diesen diplomatischen Worten bedanke ich mich, Marc, dass ich dass du zur Verfügung standst und dass ich dich befragen durfte zum HSV. Und ich werde natürlich bei diesem Podcast weiterhin so verfolgen, was passiert beim HSV, und werde mich dann melden, wenn ich meine, es tut mal wieder Not, sich zu melden. In diesem Sinne, vielen Dank für euer Ohr, uns allen einen schönen Trainingsbeginn und tschüss aus Hamburg.